Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Luftkissenschuh für ein schmerzfreies Leben.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus der Arvenstube zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 9. Oktober 2024. Gestern machte ich die interessante Erfahrung einer Regenwanderung in den Bündner Bergen. Durch die Wälder in die Höhe am Nachmittag. Zuvor musste ich arbeiten, schreiben, am Abschluss mitwirken unserer nächsten Ausgabe, die ich Ihnen dann morgen vorstellen darf, mit einem Schwerpunkt zum Thema Serbien, diesem faszinierenden Heldenvolk aus dem Balkan, die Serben an der Schnittstelle gewissermaßen von Ost und West in dem Zentrum auch. In dem südeuropäisch gelegenen Zentrum Europas und dort eben auch immer über die Jahrhunderte eine Verteidigungslinie der Zivilisation, was viel zu wenig gewürdigt wird, wie überhaupt wir zu wenig uns immer wieder vertiefen in die unterschiedlichen interessanten historischen Erfahrungen von Völkerschaften. Man brettert da darüber hinweg, verblendet und geblendet durch die eigenen Vorstellungen und eben eigenen Erfahrungen und Prägungen und aus diesem Gefängnis manchmal, aus dem Gefängnis der Vorurteile, muss man immer wieder ausbrechen. Ich lese ja im Moment den Hölderlin, die Biografie von Rüdiger Safranski, hochinteressant, und da gibt es ja diese wunderbaren, unsterblichen Gedichtzeilen, die Hölderlin, ein Dichter, der immer an der Schwelle auch zur Umnachtung gekämpft hat, vor allem nach seinem 30. Lebensjahr. Er lebte ja zur Zeit Napoleons, der Französischen Revolution. Er hat den Goethe noch getroffen, den Schiller, also eine jener Figuren, die eben in dieser deutschen Klassik und Spätklassik und Romantik einen ganz prägenden Einfluss dann entwickeln sollte, zu Lebzeiten allerdings verkannt. Und diese Gedichtzeilen, eine gefällt mir ganz besonders: Komm ins offene, Freund, komm ins offene, Freund. Und ich habe eine Adaption von dem gemacht: Komm ins freie, Freund, für meinen Leitartikel mit Blick auf das Zurich Film Festival, das ich dann eben in meiner morgendlichen Ausgabe da in der Weltwoche im Leitartikel etwas näher unter die Lupe nehme, um ein paar Fehlentwicklungen und Missstände der Gegenwart anhand dieses Filmfestivals aufzuzeigen. Das Filmfestival übrigens, das nach wie vor läuft, mit Kate Winslet, ich komme gleich darauf, mit Richard Gere, der jetzt in Zürich weilte. Und das Zürcher Filmfestival ist eben eine interessante, auch unternehmerische Errungenschaft und mit eben auch Spiegelbildfunktion gesellschaftlicher Fehlentwicklungen, auf die ich dann morgen zu sprechen kommen werde. Eine Regenwanderung am Nachmittag, das ist wirklich sehr interessant. Man geht da durch die Welt, dann etwas in die Höhe, und das hat auch etwas für sich und ist eine eigene kontemplative Erfahrung, die man gerne macht und allerdings auch aufpassen muss, weil es etwas rutschig werden kann. Deshalb keine Nachahmungseffekte in schwierigem Gelände. Und ich habe gerade gelesen heute Morgen, dass da schwere Regenfälle erwartet werden in Norditalien, auch in Teilen des Tessins und des Kantons Graubünden. Das ist nicht unbedingt hier, wo ich bin, aber natürlich unter solchen Bedingungen müssen Sie dann wahnsinnig aufpassen, wenn dann auch noch Hänge ins Rutschen kommen. So, gehen wir in die Nachrichten. Es passiert einiges. Der Kriegsreporter Kurt Pelda, wir haben gestern über diesen Fall schon gesprochen, der Kriegsreporter Kurt Pelda sagt im Interview mit dem Tagesanzeiger, Zitat: Ich fühle mich in der Ukraine sicherer als in der Schweiz. Ich fühle mich in der Ukraine sicherer als in der Schweiz, Zitat Ende. Das ist eine hochinteressante Aussage, die möglicherweise nicht alle Ukrainer teilen. Vor allem aber hieße diese Botschaft des guten Kenners der ukrainischen Zustände, dass die Schweiz eigentlich keinen Grund hat, 70.000 Ukrainer aufzunehmen und Milliarden für deren Unterhalt zu bezahlen, wenn es doch laut Pelda sicherer in der Ukraine ist als in der Schweiz. Er hat Ende August die ukrainischen Truppen auf dem Vormarsch über die russische Grenze hinaus nach Kursk begleitet, was die russischen Behörden als illegal beurteilen und darum gegen Pelda und 13 weitere Journalisten ein Verfahren eröffnet haben. Er bekräftigt, dass er gegenwärtig in der Ukraine lebe und weniger in der Schweiz, die ein Tummelplatz von ausländischen Geheimdiensten sei. Dieser Fall Pelda gibt ja doch zu reden, auch in Fachkreisen, in Journalistenkreisen, die CH Media, die ihn heute beschäftigt, protestiert gegen diesen Prozess in Russland. Die Russen stellen sich auf den Standpunkt, dass dieser Journalist und andere illegal ins Land eingedrungen seien. Und die CH Media spricht von Einschüchterung. Es ist aber eine Tatsache, man muss das, auch wenn man das falsch findet, was insgesamt passiert, selbstverständlich, man muss einfach festhalten, es ist illegal. Sie können einfach die Grenze eines Landes übertreten. Aber für mich ist ein Fall Kurt Pelda noch etwas anderes interessant. Er gilt ja als ein unbestechlicher Zeuge aus der Wirklichkeit, fast so etwas wie ein Wahrheitsorakel zum Ukraine-Krieg. Und da muss man einfach wirklich aufpassen. Kurt Pelda ist sicher ein ausgewiesener, erfahrener Journalist, aber man muss sich vor Augen führen, das zeigt eben dieses Beispiel, wie eingebettet solche Journalisten sind. Ein Kurt Pelda, wenn der mit den ukrainischen Truppen herumreist und dann berichtet von der Front, dann bekommt er das zu sehen, was sie sehen, was sie ihn sehen lassen wollen. Das Ganze etwas anderes als während des Vietnamkriegs. Da gab es keine eingebetteten Reporter, die haben dann eben Dinge berichtet, die die amerikanischen Behörden nicht lesen wollen. Ergo hat man angefangen, Journalisten einzubetten. Das heißt, man hat sie in den ganzen Armeeapparat integriert und somit zum Teil auch gewissermaßen ihre Propagandaabteilung gemacht. Das muss man sich einfach vor Augen führen. Das heißt nicht, dass alles wertlos ist, was diese Journalisten schreiben. Aber es ist eben falsch auszugehen davon, dass Leute wie Pelda die objektive Wahrheit berichten. Allerdings, und das finde ich das Problem bei diesem Reporter, er behauptet das immer wieder, er hat das auch im Streikgespräch mir gegenüber damals vor den Sommerferien gesagt und auch beteuert, er sei da absolut unabhängig. Das stimmt nicht, weil er hat zum Beispiel noch nie von ukrainischen Rachemorden gesprochen gegenüber Russen, die es eben auch gibt, wie man weiß. Aber davon lesen wir eben nichts. Und das ist auch klar, er könnte das gar nicht schreiben, er bekäme dann nämlich Schwierigkeiten. Und das weiß ich, ich habe ja mit Kurt Pelda zusammengearbeitet und ich bin vertraut mit den Bedingungen, unter denen eben solche Kriegsreporter in der Ukraine arbeiten müssen. Und denen wird ganz klar gesagt, dass es zum Beispiel auch nicht tolerierbar ist, dass sie für eine Zeitung arbeiten, in der eben unterschiedliche Meinungen zum Krieg vorkommen. Also die wird ganz klar gesteuert und das muss man sich bewusst machen, wenn man das liest. Also richtig verstanden. Ich sage nicht, dass das nicht seine Berechtigung hat, was er da macht. Aber Sie müssen als Leser natürlich sehr kritisch bleiben. Genauso wie Sie auch skeptisch bleiben müssen, wenn ich zum Beispiel aus Russland schreibe. Das ist auch, natürlich ist Russland im Kriegszustand. Und deshalb muss man sich immer vor Augen führen und bewusst machen, dass das, was man sieht oder was einem die Behörden sagen, ist unter dem Kriegszustand geformt. Gilt übrigens auch schon in der Schweiz, gilt auch in Deutschland. Da ist die Propaganda auch sehr stark vorhanden. Nun aber behaupte ich nicht, wenn ich nach Russland gehe, dass dies ein objektives Bild der Wahrheit sei, sondern ich beteuere immer wieder, es sei subjektiv, es sei natürlich nur ein Ausschnitt der Wirklichkeit, weil ich eben nicht den Anspruch habe, Ihnen eine Art Wahrheit aufzunötigen, aufs Auge zu drücken, sondern mein Anspruch wäre es, sozusagen Ihnen tatsächlich einen für Sie auch einordnbaren Beitrag zur Wirklichkeitsbeurteilung zu liefern. Das ist hier meines Erachtens der Unterschied. Was auch nicht heißt, dass ich dann vielleicht auch nicht Fehler mache oder dass ich unfehlbar sei in diesen Dingen nicht. Aber was mich eben stört, ist auch manchmal diese Selbstherrlichkeit und diese Wahrheits- und Geltungsansprüche, mit denen diese Kriegsreporter auftreten, die oft eben in ihrer Nähe auch Wesentliches gar nicht sehen bzw. nicht wahrhaben wollen, wie stark sie da im Grunde eingesponnen sind in die Propagandabestrebungen der entsprechenden Regierungen und ihrer Streitkräfte. Übrigens lese ich, dass im Fall Ukraine nun der Druck auf Präsident Zelensky steigt, eine realistische Verhandlungsperspektive aufzuzeigen. Es geht also in die Richtung, die wir auch mit Kanzler Schröder, mit Ungarns Premier Orbán besprochen haben, dass da tatsächlich nun Auflagen kommen. Man akzeptiert offensichtlich seitens der Amerikaner nicht mehr, wenn Zelensky sagt, ja, wir wollen einfach die Russen militärisch besiegen. Daran glaubt man nicht mehr. Obwohl die Amerikaner selber es meines Erachtens den Ukrainern in die Ohren geträufelt haben, diesem Floh ins Ohr gesetzt haben, dass sie gewinnen könnten. vor allem amerikanische Generäle, zum Beispiel General Petraeus, mit dem ich gesprochen habe in Berlin, sagte noch felsenfest überzeugt, so wird es zumindest, ja klar, die Ukrainer würden immer noch diesen Krieg gewinnen können. Schauen Sie, ich bin auch nicht in dieser Militärexpertise im absoluten Detail zu Hause und ich würde mir da nicht anschminken wollen, das abschließend beurteilen zu können. Aber nach allem, was ich weiß, halte ich das schlicht für unmöglich, dass die Ukrainer diesen Krieg militärisch gewinnen können. Und diese hochmütigen, überheblichen Abgesänge auf Russland, denen misstraue ich sowieso, das hat schon Napoleon gemacht, das hat schon Hitler gemacht und sind brutal auf die Nase gefallen mit dem. Und nicht nur sie, sondern vor allem eben auch Tausende, Hunderttausende, Millionen von Menschen, die durch diesen Wahnsinn dann in den Tod gerissen wurden. Und man müsste sich schon etwas intensiver mit der These auseinandersetzen, die von russischer Seite offeriert wird, nämlich, ja, der Krieg geht gar nicht so schnell voran, weil wir das nicht wollen. Weil wir wollen unsere Truppen da nicht sinnlos verheizen. Und wenn ich dann höre, dass die Verluste ungefähr gleich hoch sein sollen, das sind ja NATO-Zahlen, ja, da bin ich also auch sehr, sehr skeptisch. Ich glaube, die Ukrainer haben viel mehr Verluste. Darum verlassen ja auch so viele Ukrainer das Land. Und wenn dann ein Pelder sagt, es sei sicherer in der Ukraine als in der Schweiz, ja, dann muss uns das zu denken geben. Aber ich glaube nicht, dass sie im Bundesbären die entsprechenden Schlussfolgerungen daraus ziehen. Aber die SVP, die kritischen Parteien, die das hinterfragen, was da im Establishment gemacht wird, die müssten diese Information natürlich aufgreifen und in der Politik nach vorne bringen. Der Afghane, der am Sonntagnachmittag seine Frau vor den Augen der Kinder erstochen hat, war polizeibekannt, kommt nun heraus. Er durfte sich unter Strafandrohung seinem Opfer nicht nähern. Er hat Aufenthaltsstatus B, was ihm erlaubt, sich längerfristig in der Schweiz aufzuhalten. Warum er sich nicht daran hielt und warum die Behörden glaubten, er würde sich daran halten, ist noch nicht bekannt. Sehr aufschlussreich ist die Erklärung unserer Fachspezialisten, Wissenschaftler, Integrationsbeauftragten und so weiter betreffend der Häufung von Femiziden im Tagesanzeiger. Das sei eben, Achtung, multifaktoriell. Wenn die Experten mit Fremdworten kommen, dann geht mir immer das Sackmesser in der Hose auf. Multifaktoriell. Was ist denn das jetzt wieder für ein Gaunerwort? Ja, multifaktoriell, das neue Gaunerwort. Wenn Sie vor Gericht kommen wegen Unterschlagung oder Totschlag oder Drogenhandel, sagen Sie einfach, Sie können nichts dafür. Die Gründe für Ihre Tat seien multifaktoriell. Und dann sind Sie schon fast aus dem Schneider. Die Schauspielerin Kate Winslet hat das Zurich Film Festival, oder nennen wir es einfach das Zürcher Film Festival, und damit natürlich ihre Schweizer Fans mit ihrem Besuch beehrt. Der Star von Titanic und so weiter scheint mit ihrem neuen Film Lee als Hauptdarstellerin und Produzentin auf Oscar-Kurs zu sein. Winslet verkörpert die amerikanische Kriegsfotografin Lee Miller. 1907 bis 1977 hat sie gelebt. Diese außergewöhnliche Künstlerin, die das Grauen von Krieg, Tod und KZs mit einer ganz eigenen Ästhetik verband, wurde zu Unrecht bloß auf ihre Rolle als Model, Muse und Mätresse des Regisseurs Man Ray reduziert. Im Film von und mit Kate Winslet wird dieser Lee Miller jetzt das verdiente Denkmal gesetzt. Das ist eben wieder interessant, dass eben am Filmfestival solche Dinge auch aufscheinen. Aber morgen müssen Sie dann meinen Leitartikel lesen. Da komme ich auf ein paar problematische Aspekte, die eben über das Festival hinausgreifen, zu sprechen. Eben auch diese Cancel Culture, diese Kultur des Einknickens, dass sie da unter Druck der ukrainischen Behörden den russischen Antikriegsfilm aus dem Programm genommen haben. Das geht eben nicht. Denn Filmfestivals, vor allem wenn sie in gesellschaftlich erstarrten Zeiten leben, eben wo man Cancel Culture hat, keine Auseinandersetzung mehr, wo nur noch diese Gleichgesinnten im betrügerischen Einvernehmen ohne Streitkultur belanglose Höflichkeiten austauschen, dann ist eben die Kultur gefragt. Dann muss dort diese Brandmauer oder müssen diese Höhlenmalereien, da diese Höhlengänger, das muss aufgebrochen werden. Komm ins freie, Freund, meine Damen, komm ins offene, Freund. Dann ist eben das gefragt. Aber die Kultur ist eben auch zu einem Teil dieser Abschließung, dieser Selbsteinmauerung geworden. Und wenn die Kultur versagt, ja, dann muss eben der Journalismus kommen, dann schlägt die Stunde von Weltwoche Daily. Die eher Mitte links angesiedelte Denkfabrik Voraus will laut NZZ herausfinden, was eine zweite Präsidentschaft von Donald Trump bedeuten würde. Die Vorausdenker kommen zum Schluss, dass eine zweite Präsidentschaft besser vorbereitet und schlagkräftiger werde. Dennoch wäre sie besonders in der Handelspolitik nicht berechenbar. Es könne zu empfindlichen Handelshemmnissen kommen. Auch sicherheitspolitisch hat voraus Bedenken, denn die voraussichtlich zurückgehende Unterstützung für die NATO und die sich daraus allenfalls ergebenden Weiterungen mit Russland und China, Stichwort Taiwan, würden auch die Sicherheit der Schweiz verringern. Es wird aber auch nicht verschwiegen, dass sich die Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Schweiz und den USA in der ersten Trump-Präsidentschaft gut entwickelt und die Schweiz unkompliziert Zugang zu höchsten Kreisen der Administration gehabt habe. Ja, die Schweizer Sicherheit hängt daran, wer in den Vereinigten Staaten von Amerika gewählt wird. Merken Sie etwas? Wir sind zum Spielball fremder Länder geworden. Wenn dort ein Trump kommt, angeblich, dann geht die Sicherheit zurück, weil die NATO etwas an Schlagkraft verlieren würde. Stimmt das eigentlich? Ich meine, was vor allem verlieren würde, wäre die Schlagkraft in den Wahnsinn der NATO. Denn Trump hat nicht gesagt, ich bin eigentlich gegen die NATO. Er ist gegen eine NATO, die sich in sinnlose Kriege verstrickt, die die Sicherheit der Schweiz auch gefährden. Aber diese Aussage, dass die Sicherheit der Schweiz durch einen Regierungswechsel in Amerika beeinträchtigt werden könnte, läuft auf das Eingeständnis hinaus, dass wir selber unsere Sicherheit gar nicht mehr gewährleisten können, weil wir unsere Armee zugrunde gewirtschaftet haben. Das muss man doch entsprechend korrigieren und nicht wie das Kaninchen vor der Schlange, wie die Ameise vor dem Berg sozusagen da stehen und oben Himmels Willen, wer wird es in Amerika gewählt? Das ist der falsche Ansatz, meine Damen und Herren, so geht es eben nicht. In der NZZ nimmt der ehemalige Medienprofessor Roger Blum Stellung zu den bundesrätlichen Ansprachen, den Reden im Schweizer Fernsehen SRF. Er kommt zum interessanten Schluss, dass diese eigentlich Fremdkörper seien, weder journalistisch geprüft noch unabhängig. Es handle sich eigentlich um politische Werbung. Diese sei der SRG allerdings ausdrücklich verboten. Das Bundesgericht habe am 3. Oktober darüber entschieden und sich für Pragmatismus ausgesprochen. Das Publikum habe sich an die Bundesratsreden gewöhnt und könne sie einordnen, auch hätten sie eine lange Tradition. Die unabhängige Beschwerdeinstanz hatte eine entsprechende Beschwerde noch gut geheißen. Roger Blum kommt zum Schluss, dass bei Belassung der Bundesratsreden eigentlich auch die Gegenseite eine Plattform erhalten sollte. Aber gegen genau eine solche Forderung eines SVP-Parlamentariers lehnte der Nationalrat deutlich ab. Interessant hier Roger Blum, übrigens ein ehemaliger Tagesanzeiger, Redaktor, der dann Medienprofessor in Bern wurde. Der Tagesanzeiger berichtet über den Widerstand gegen die Ausbauetappe der Autobahnen, über die wir am 24. November abstimmen. 24. November, Abstimmungstag. Es geht konkret, wichtig, um 6 Projekte in 5 Kantonen. Und zwar um Autobahnen, die chronisch überlastet sind und Stau erzeugen. Die Strecke A1 bei Grauholz soll von 6 auf 8 Spuren verbreitert werden. Zwischen Schönbühl und Kirchberg von 4 auf 6. Auch wird der Lärmschutz verbessert. Der Rosenbergtunnel bei St. Gallen soll eine 3. Röhre bekommen. Der Felsenstaubtunnel in Schaffhausen soll endlich auf 4 Spuren verdoppelt werden, um den wachsenden Verkehr auf der A4 aufzunehmen. Bei Basel soll ein Tunnel auf der A2 die Autobahn entlasten und schließlich wird zwischen Nyon und Genf auf 19 Kilometern von 6 Spuren verbreitert. Ich kenne viele, wie viele von Ihnen, diese Strecke natürlich durch eigene Fahrerfahrungen und hoffe, dass Sie am 24. November, wie ich, ja stimmen werden. Man hat so viele Milliarden in den ÖV und in Velo- und Fußgängerstrecken investiert. Jetzt sind endlich auch einmal die Autofahrer dran, zumal sie mit ihren Verkehrsabgaben den Individualverkehr massiv finanzieren und auch den öffentlichen Verkehr vor allem natürlich mit diesen Abgaben, ist ja die eigentliche Milchkuh der ganzen öffentlich-rechtlichen Infrastruktur im Fortbewegungsbereich. Dann hat mir gestern ein guter Freund, der einer der ganz erfolgreichen auch Autoimporteure und Autohändler der Schweiz, ist eine ganz interessante Meldung zugespielt. Und wir werden uns mit dem etwas intensiver auseinandersetzen. Ganz herzlichen Dank hier an dieser Stelle an den Kollegen. Vielleicht schaut er sogar heute Morgen bei Weltwoche Daily zu. Und zwar werden wir dieses Thema aufgreifen, der E-Fuels. Das ist eine neue Treibstoffvariante. Nicht ganz billig, das herzustellen, aber das könnte sein eine Variante, die Abhilfe schafft, die eben auch hilft bei der Umstellung der ganzen Energieversorgung, die nicht einfach nur absurd ist, gibt ja keine religiöse Verbundenheit mit irgendeinem Treibstoff oder einem Energieträger. Und es ist ja nicht unvernünftig, darüber nachzudenken, was man mit den zur Neige gehenden fossilen Brennstoffen eigentlich tun sollte, beziehungsweise dass man sich anders orientiert. Natürlich wird das übertrieben, das wird ideologisch in die falsche Richtung gedrückt und viele machen daraus natürlich auch ein Geschäft, ein politisches oder ein finanzielles. Aber grundsätzlich ist es natürlich nicht falsch, dass man darüber nachdenkt. Und diese Debatte führen wir hier auch. Ich finde Umweltfragen sehr, sehr wichtig. Man muss das eben mit einem kritischen, wachen, pragmatischen Bewusstsein tun, dass man sich immer fragt, was bedeutet das in der Wirklichkeit und nicht diese Wolkenschlösser und dieser ganze Unsinn da aufgezogen wird. Also vielen Dank für diese Hinweise. Ich werde darauf zurückkommen. E-Fuels, merken Sie sich dieses Stichwort schon einmal, das wird uns in der kommenden Zeit auch noch begleiten. Alles Gute, vielen Dank, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich melde mich gleich wieder zurück hier aus dem Arvenstübli in den schönen Bergen. Und heute Morgen werde ich noch einmal etwas wandern gehen. Das ist nämlich interessant, da kommt man auf interessante Gedanken und es lüftet auch etwas das Hirn durch. Das schadet eben auch nicht, denn ich bin ja privilegiert, jeden Morgen hier meine Gedanken mit Ihnen teilen zu dürfen. Da muss ich darauf achten, dass da auch möglichst satisfaktionsfähige Gedanken überhaupt verbreitet werden. Bis gleich.